Ja, ich möchte Sie alle ganz herzlich grüßen heute Morgen. Gottes Wort, das uns beschäftigen soll, zumindest zwei Verse aus dieser Geschichte, die stehen in dem bekannten Bericht im Lukas Kapitel 19. Und er kam nach Jericho, gemeint ist Jesus, und er wollte durch die Stadt hindurchziehen. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war Oberzöllner und er war reich. Der wollte gern sehen, wer Jesus wäre, er konnte es aber nicht wegen der Menge, und dazu war er klein von Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sagte zu ihm, Zachäus, steig schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herunter und nahm ihn mit Freuden auf. Als das die anderen sahen, da murrten sie alle und sagten, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn hin und sagte, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand um etwas betrogen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sagte zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Diese Geschichte hier, zumindest ein Teil, soll uns heute Morgen im Gottesdienst beschäftigen. Also ist nicht so, dass ich keine andere Predigt gehabt hätte. Manchmal könnte man ja denken, wenn einer in Verlegenheit ist, nimmt er die Zachäus-Geschichte, weil die so bekannt ist. Aber die Geschichte hat mich in der letzten Zeit, besonders auch in der Urlaubszeit, wo wir in Niederbayern waren und da auch in manchen Gemeinden waren, auch im Bayerischen Wald. Übrigens, herzliche Grüße, wir waren in Hutturm, da bist du ja bekannt. Da hat mich das sehr beschäftigt. Dieser begüterte Mann hier begegnet Jesus. Und das hat mir einen neuen, weiteren Blick geöffnet für die Heilsgeschichte, wenn man diese zwei letzten Verse liest. Und ich habe nicht gedacht, dass die Geschichte so explosiv, so weittragend ist. Normal gibt diese Geschichte ja Stoff genug, um über Geschäftsbetrug und Korruption damals und heute zu sprechen. Für Kinderstunde ist die Story sowieso mit Stoff beladen und super. Ein Mann auf dem Baum, klein von Wuchs, begierig nach Anerkennung und so weiter, lässt sich alles gut vermarkten, malen und erzählen. Ich selber habe auch hier in der Kurzbibelschule, wo wir waren, das mal mit den Schülern da gemacht, was die für eine Fantasie hatten über diese Zachäus-Geschichte. Aber seriös und kurz skizziert heißt das ja, da hat einer ein ganz tiefes Verlangen nach Leben. Und da hat einer eine lange Gottesgeschichte hinter sich, an die er erinnert werden musste. Und da hat einer eine einmalige Chance der Begegnung mit Jesus gehabt und die hat er voll ausgenutzt. Das ist ein Motzwort, nicht wahr, wenn es da heißt, er wollte Jesus sehen. Er wollte unbedingt Jesus sehen. Und ich bin erinnert worden an das Wort aus der Bibel, so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Dieses unbedingt, ich muss zu Jesus. Und dann merkt man auch, wie das andere, was wir uns so ausgedacht über Zachäus, irgendwie in den Hintergrund tritt. Und wir wollen uns heute Morgen mal auf die zwei Verse konzentrieren. Zum Schluss, Jesus aber sagte zu ihm, Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was sind das für gewichtige Worte hier? Und man könnte sagen, ist ja eine kurze Predigtext, nicht? Aber der hat es in sich. Bei der näheren Betrachtung merkt man, wie schwergewichtig diese Aussagen sind. Da ist ein Mensch draußen, obwohl er dazugehören muss. Er ist ausgegrenzt und vermieden, obwohl er einen Berechtigungsnachweis hat. Denn er wird Sohn genannt, Sohn Abrahams. Aber der ist nicht direkt in der Folge, denn das sind 2000 Jahre her, wo Abraham gelebt hat. Aber das war ein Nachweis für eine göttliche Bestimmung. Wenn Jesus darüber spricht, dann hat das für die Person damals, für die Zuhörer, eine ungeheure Wichtigkeit. Und ebenso müssen wir darüber nachdenken, was das für uns für eine Wichtigkeit hat. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 13, Vers 16, da spricht Jesus, oder er hat geheilt diese 18 Jahre alte, lange Krankheit dieser Frau, die so gequält war. Und dann sagt er, das ist eine Tochter Abrahams. Und es hat bei mir geklingelt, was das wohl bedeutet, nicht wahr? Dass da immer solche Formulierungen kommen, ein Sohn und eine Tochter Abrahams. Da merkt man ja, ihr gehört irgendwo hin, ihr habt eine ganz bestimmte Bestimmung. Und als die Juden so mit Jesus in der Diskussion sind und manchmal ja auch ziemlich im Streit, da haben sie gesagt, was sagst du über uns? Wir sind doch Abrahams Kinder und wir sind niemals eines anderen Knecht gewesen. Die einladende Stimme ihres Herrn aber, die haben sie oftmals überhört. Und man muss sagen, sie haben irgendwie diese Bestimmung, die sie hatten, die haben sie nicht mehr richtig gewertet. Deshalb musste Jesus daran erinnern und auch hier. Wir fragen also natürlich, wer war denn Abraham? Und wie wichtig ist das, ein Sohn oder eine Tochter zu sein von Abraham? Und gleichzeitig kann man fragen, wenn man das dann überträgt und weitergeht, und irgendwie haben wir mit Abraham ja alle was zu tun, nicht wahr? Das werden wir ja auch noch merken. Wie ist das eigentlich mit unserer Tradition, mit unserer Kenntnis, mit unserer Berufung? Wir, die wir in einem Land leben, wo wir so viel von Christus gehört haben und singen von ihm und reden von ihm. Wisst ihr, mir ist dabei aufgefallen, dass diese Bestimmung bewahrt werden muss. Deshalb hat man in Israel auch den Vätern so eingeprägt, ihr müsst euren Kindern immer erzählen, was ihr mit Gott erlebt habt. Können Sie sich entsinnen, nicht wahr? Die sollten viel erzählen über den Auszug aus Ägypten, über die Rettung, über das alles, wie sie in der Wüste versorgt worden sind. Das sollten sie alles erzählen. Und für manchen Pädagogen ist ja natürlich, Frau Kopfnepper, unmöglich, was da steht, nicht wahr? Dass die richtig eintrimmen sollen, die Gebote Gottes. Hört euch das mal an, das ist ja nicht mehr möglich, nicht wahr? Haben sie schon mal gemacht? Ich habe übrigens ein Zitat von einer Frau, die da ihre Doktorarbeit schreibt über die Pädagogik heute und so, und wie das alles abgeschwächt wird. Aber die sollten davon reden und es ihnen einschärfen. Wenn man das nur als eine Begründung legt, dass sie irgendwie was Geschichtsunterricht lernen, dann wäre das natürlich harmlos. Aber das ist nicht so. Mit dieser Gottesgeschichte leben sie auch, das ist das. Die Gottesgeschichte auch in unserem Leben, die darf man nicht vergessen. Ich habe manchmal mit älteren Leuten, jetzt bin ich auch alt, habe ich gesprochen, ich war, und die fangen dann immer an, mit ihren Geschichten zu erzählen von vor 30, 40, 50 Jahren. Kann ich auch jetzt schon. Ne? Und am Anfang hat man manchmal gesagt, naja, Opa, das kenne ich alle schon, ne? Aber nach einer Weile habe ich gedacht, warum erzählen die das immer? Also unsere Kinder, die haben manchmal bei meinem Vater, dem Opa dann, haben sie gesessen und haben gesagt, Opa, erzähl mal, was du da erlebt hast. Die Geschichte der Vergangenheit ist eine Verwurzelung mit Gott und die muss man hören. Also deshalb ist das auch komisch, also ich würde Ihnen das mal lesen. Also ich hatte ja keinen Vortrag, ich habe ja eine Predigt. Ne? Also da hat diese Frau geschrieben, wer ist Pädagoge unter Ihnen? Mal die Hand hoch. Naja, Steffi, jetzt sei nicht so zögernd. Ja. Also, die schreibt in dem Magazin, wo sie ihre Doktorarbeit schreibt, keineswegs sollten Erzieher, Pfarrer, Gemeindepädagogen denken, sie brächten Christus zu den Kindern. Also durch ihre Erzählung und so. Vielmehr sollten sie mit wachen Augen schauen, wo er bereits ist und wirkt. Habe gedacht, ja, das ist auch richtig, nicht? Aber wenn das dahin führt, dass wir unsere Kinder nicht mehr darauf aufmerksam machen, dass es ein Leben mit Gott und ohne Gott gibt, ein Leben im Licht und in der Dunkelheit, dann haben wir was versäumt. Und seht, das ist jetzt die Geschichte Abrahams. Der Swoboda in der DDR, die haben ja damals einen anderen Druck gehabt als wir im Westen, nicht wahr? Die haben da ein Lied gedichtet, das ist also wunderbar. Und lehrt eure Kinder das eine. Wie geht's weiter? Dass über Gott keiner mehr steht. Liebe Freunde, wir haben die Verantwortung. So wie Abraham seine Kinder erzogen hat und ihnen den Weg Gottes gezeigt hat, so auch das zu tun. Also die Geschichte, da habe ich auch manchmal drüber geredet, wie der seinem Sohn da eine Frau zugeschustert hat, ne? Oder gebracht hat. Verstehen Sie, was er gesagt hat? Bring mir keine aus den Heiden. Und da hat der Eliezer gesagt, was soll ich da machen, wenn ich keine finde? Dann kommst du wieder zurück. Aber Leute, der hat doch nicht irgendwas gegen Frauen gehabt. Aber der wollte, dass der Mensch des Glaubens in den Wegen Gottes geht. Das war's. Israel hatte eine Heilsgeschichte mit Abraham. Und da waren tiefe Verwurzelungen der Verheißung aus der Vergangenheit. Und die sollten nicht gekappt werden. Und ihre Zukunft der Israel erwuchs aus dieser Vergangenheit. Das konnte nicht getrennt werden. Und so leben wir auch von der Geschichte der Väter, die ihren Unsinn gemacht haben und wir machen unseren. Aber das ändert nichts an der Heilsgeschichte. Wir dürfen nicht vergessen, was Gott getan hat. Da muss man seine eigene Familie, sein eigenes Leben, seine eigene Gemeinde auch mit einbeziehen. Wir dürfen nicht vergessen, was Gott getan hat. Und wenn man jetzt liest über Abraham, dann steht da, was der am Anfang da mitgekriegt hat, wie Gott ihn berufen hat, geh aus dem Vaterhaus und deiner Verwandtschaft in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen. Ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wir auch. Also, jemand kann das so weiterlesen, nicht wahr? Aber das sagt ja wirklich, dass wir durch Abraham gesegnet werden. Du und ich und wir alle. Und das ist so. Das ist einmalig, was hier gesagt wird. Man muss natürlich fragen und das auch mit innerer Beteiligung, wer hat denn sowas zu sagen? Wer hat denn solche heilsgeschichtliche, weltumspannende Versprechen zu machen? Das ist ja nicht irgendeiner, nicht wahr? Sondern das ist der lebendige Gott. Und deshalb wird ja auch in der Bibel immer wieder zitiert, nicht wahr? Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs. Das ist auch unser Gott. Und der Messias kam aus diesem Volk für uns. Und das ist der Segen. Abraham war von Gott berufen und unter seinen Schutz gestellt. Und Abraham war der von Gott zum Segen für die ganze Welt bestimmte Mensch. In ihm sollte das sein. Und liebe Freunde, alle Nachfolge Jesu, das ist das biblische Original von Abraham. Das ist das Original. Denn wir sollen auch ein Segen sein. Und ich habe manchmal gedacht auch, wir haben ja viel mit unserem eigenen Seelchen zu tun, was wir so alles für Kümmerchen haben, nicht wahr? Und ich weiß auch, dass Gott das alles beantwortet. Aber ich weiß auch, dass Gott mehr hat, als nur uns Vergebung zu schenken. Der hat uns nämlich in seinen Dienst gestellt. Und mich hat das immer irgendwie beschäftigt, wenn ich 1. Thessalonicher 1, Vers 10 gelesen habe. Bekehrt von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn von Himmel. Das sind ganz andere Perspektive als nur mein eigenes Seelchen, nicht wahr? Und liebe Freunde, das wird uns auch heute nach dieser Predigt beschäftigen müssen, nicht wahr? Wenn hier Jesus sagt, auch er ist ein Sohn Abrahams, dann kommt etwas von dieser seelsorgerlichen, von diesem Kummer Gottes, von dieser ganzen Sehnsucht, alle Menschen zu erreichen, raus. Nicht? Auch er, auch er. Über unserem Leben hat Gott seine Liebe ausgestrahlt. Und diese Liebe geht weiter, die gibt keinen Menschen auf. Und ich war so, lesen wir dann auf einmal auch dieses Wort Jesu aus dem Johannesevangelium ganz anders, wenn er sagt, nicht ihr habt mich erwählt. Das ist so erlösend, nicht wahr? Sondern ich habe was vor. Ich habe euch erwählt. Und ich habe euch eingesetzt. Und ich habe was vor mit euch. Ihr sollt Frucht bringen. Für die Ewigkeit. Und wenn ihr betet, dann hat das eine Bedeutung. Wisst ihr, liebe Freunde, manchmal können wir ja nichts machen, wenn wir mit Menschen zusammen sind, die Jesus nicht kennen. Ne? Aber hast du schon mal gemacht, dass du sagst, weißt du was, Fritz oder Liesel, ich bete jetzt mal mit dir. Mancher Mensch wird dann ganz still, weil er irgendwie ausatmet und sagt, das brauche ich. Das habe ich schon längst nötig gehabt. Welch eine Bedeutung, ein Sohn Abrahams, ein berufener Christi zu sein, nicht wahr? Welch eine Bedeutung. Das ist die höchste Bedeutung, das ist mir im Laufe meines Lebens und Dienstes aufgefallen. Die höchste Bedeutung, die ein Mensch haben kann, ein Jünger Jesu, ein Zeuge in dieser Welt zu sein. Immer die Campusleute haben uns das ja beigebracht. Du sollst nicht nach, Peter hat das auch gesagt, nicht nach Resultaten gucken. Nicht wahr? Sondern wirksames Zeugnis ist, in der Kraft des Heiligen Geistes, wie geht es weiter? Na? Von Christus zu reden und Gott die Resultate zu überlassen. Ich finde das so erlösend, so befreiend. Er hat mich berufen und er hat Verantwortung übernommen. Und er möchte, dass ich ein Segen bin und du auch und wir alle, nicht wahr? Dass wir das tun, dass wir unseren Mund aufmachen und reden davon. Und jetzt auf einmal merkt man, wie tief das geht, dass Jesus hier sagt, er gehört auch dazu und das ist meine Aufgabe in dieser Welt. Deshalb hat Jesus auch immer seinen Jüngern deutlich gemacht, wenn sie sich so hinsetzen wollten und ein Bier miteinander trinken wollten, dass er sagt, du weißt du was, wir müssen weitergehen. Ich muss auch woanders das Evangelium verkündigen. Ich weiß, dass nicht jeder seine Lebensgeschichte hat wie ich, nicht wahr? Aber als ich in Rente gegangen bin und dann im Osten weitergemacht habe, dann hat Gott mir die Kraft und das alles zugegeben und wir konnten unterwegs sein und den Menschen das Evangelium bringen und ermutigen und alles, nicht wahr? Was ist das schön, nicht wahr? Was ist das schön, dass man sein Leben jung und alt einsetzen kann? Und Abraham ja, war ja nicht der Jüngste, nicht wahr? Und wir wissen als Jünger Jesu, wenn wir in der Berufung Jesu stehen, wissen wir ganz genau, woher wir kommen, wozu wir da sind und wohin wir gehen. Liebe Freunde, was sind wir reiche Leute? Die höchste Berufung, die ein Mensch haben kann. Ich habe eine gewisse Zeit, wo ich reden soll. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Das Einzige bei Abraham, Zachäus war ja, er hat diese Berufung, die er hatte, nicht ganz ernst genommen. Er hat sein eigenes Leben geführt. Und Jesus hat das unterbrochen und ist zu ihm gekommen. Liebe Freunde, man kann, so wie Zachäus auch, als Christ seine Berufung nicht ernst nehmen. Aber das muss sein. Und wir sind auch nicht Jünger Jesu, nur weil Opa und Oma und Mutti und Papa das waren, sondern wir sind alle berufen. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der sein Leben noch nicht Jesus überlassen hat. Aber lieber Freund, du hast eine Berufung, Jesus nachzufolgen, dass er deine Sünde vergibt und dass er dich gebraucht als Licht und Zeugnis in dieser Welt. Und du hast eine lebendige, bleibende Hoffnung. Das ist das Entscheidende. Deshalb, um das nochmal zu unterstreichen, es gibt ja im Alten Testament auch diese Formulierung, die einem irgendwie gruselig machen müssen, nicht wahr? Da ist diese Segenslinie unterbrochen worden und es heißt, es kam ein anderes Geschlecht, das den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er getan hat. Es geht nicht um Nebensächlichkeiten, was die junge Generation macht oder so. Das ist jetzt nicht das Thema da gewesen. Sondern die haben auf einmal gemerkt, jetzt geht etwas aus der Segenslinie heraus. Das ist das Eigentliche. Und das muss sein, dass wir dabei bleiben, dass wir das ernst nehmen, jung und alt und ein Volk auch. Nicht wahr, wenn der Sarrazin wieder sein Buch schreibt und so, dann ist das eine Sache, nicht wahr? Aber wenn unsere Politiker davon reden und sagen, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, Punkt. Aber das geht ja weiter, nicht wahr? Wie geht's weiter? Die Sünde ist der Leute Verderben. Natürlich die Gerechtigkeit, aber welche ist das? Gottes Gerechtigkeit, Gottes Gebote. Das muss uns wieder ganz neu ernst werden. Und das müssen wir nicht von den anderen verlangen, sondern wir haben das ja auch jetzt gesungen, nicht wahr? Sondern das muss uns beschäftigen, auch als Gemeinde, dass das im Bewusstsein bleibt. Wir sind berufen, unter Gottes Schutz zu sein. Und dann fragen wir jetzt einmal, wer ist denn das, wenn hier steht, auch er ist Abrahams Sohn. Also ich muss sagen, das war etwas, was mich nicht mehr losgelassen hat von dem Text. Auch er. Und ich habe mir gesagt, wie sehe ich denn die Menschen um mich herum an, die ich kenne, bei denen ich wohne? Auch er, auch er, auch er, auch er. Wie sehe ich die an, nicht wahr? Als Geschäftsmann, als Hausfrau, als Reisender, wie sehe ich die Menschen um mich herum an? Jesus hat gesagt, auch er ist ein Segensträger. Auch er gehört in den Himmel hinein. Auch er. Und das ist das, was so brennend dann wird, auch in dieser Geschichte. Es ist natürlich sehr, sehr treffend, was Jesus so in seiner Lebenszeit alles gesagt hat. Und manches hat die Leute genervt bis heute. Ja, da gibt es die Passage aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11. Ne? Und da sagt Jesus, euer Vater Abraham freute mich, als er meinen Tag sah. Da sagten die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sagte zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Also da muss man ja ausrasten, nicht wahr? Das haben die ja sofort Steine aufgenommen und sagen, was ist denn das für einer? Der hat einen Tick, nicht wahr? Aber liebe Freunde, wissen wir, mit wem wir es zu tun haben? Mit Jesus. wenn wir singen von ihm und sagen von ihm und reden von ihm. Wer ist Jesus? Am Anfang der Welt hat er mit kreiert, mitgestaltet. Er war dabei bei der Schöpfung und er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Und das muss man natürlich verdauen. Liebe Freunde, deshalb, wer ist Jesus für uns? Weißt du, du kannst predigen, wie du willst und singen, wie du willst. Du wirst das nie erreichen, wer du wirklich begreifen, wer Jesus ist. Das ist das Großartige. Und mit dem haben wir es zu tun und den wollen wir weitergeben. Blumhardt, der hat in einem Spruch gesagt, Jesus Christus ist der Schwur Gottes. Ich garantiere euch mit diesem Mann, dass die Welt nicht verloren geht, hat Blumhardt gesagt. Der Schwur Gottes. Stellt euch mal vor, was wir für einen Jesus haben, nicht wahr? Der hat geschworen und gesagt, ich will die Welt retten. Und deshalb ist das auch im Timotheusbrief so, nicht wahr? Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und weißt du, wenn das so ist, dass wir das wissen, das will Gott, dann müssen wir uns nicht verstecken, sondern dann müssen wir wirklich wissen, der auch und der auch und der auch und die alle. Und die möchte ich erreichen und ihnen das Evangelium sagen. Und hier kommt ja noch etwas, ich habe wahrscheinlich für zwei Predigten die Notizen, aber hier kommt noch etwas, muss man zum Schluss unterstreichen. Dass Jesus sagt, ich muss in dein Haus. Leute, der ist ja nicht zum Kaffeetrinken dahin gegangen, nicht wahr? Der hatte auch nicht vor, dem eine Lektion in Finanzen zu geben oder eine psychologische Beratung. Der musste rein, weil der ohne Gott war in seinem Leben, der Zachäus. Ich muss in dein Haus. Und da kommt dann zum Schluss dieses Wort, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also ich habe den Eindruck, dass die Verlorenheit, meine Verlorenheit, deine Verlorenheit, unsere Verlorenheit nur zum Teil begriffen werden kann. Nur zum Teil. Aber das ist wahrscheinlich auch gut so. Aber wir müssen ihn als den Retter und Heiland wirklich sehen, auch für die Welt. Und unter dieser Ernsthaftigkeit und unter dieser Liebe, die Gott uns geschenkt hat, dann auch den anderen das sagen. Und ich will mit einer Geschichte aufhören, die das trifft. Am 29. Mai 2018 passierte folgende dramatische Rettungsaktion in Frankreich. Passanten sahen, wie an einem Balkon im vierten Stock eines Hochhauses ein kleines Kind an einem Balkon frei in der Luft schwebte und sich festgehalten hat. Es drohte jeden Augenblick den Halt zu verlieren und in die Tiefe zu stürzen. Passanten standen ratlos und blickten voller Schrecken hinauf. Da sah man plötzlich einen jungen Mann blitzschnell auf einen Container springen und sich von Geländer zu Geländer an dem Haus emporschwingen. Das geschah so schnell, dass man voller Erstaunen zusah und später Spider-Man diesen Mann genannt hat. Und als er das letzte Geländer überwunden hatte, packte er das immer noch hängende Kind am Oberarm und schwang es über das Geländer auf den Balkon. Jemand hatte diese Szene mit dem Handy aufgenommen. Und das passierte innerhalb von 30 Sekunden. Als die Feuerwehr eintraf, war ihre Hilfe nicht mehr nötig. Mancher von euch hat das wahrscheinlich gesehen. Der junge Farbige mit Namen Mamoudou Gassama ist 22 Jahre alt und kommt aus Mali, aus Afrika. Präsident Macron hat ihm eine Ehrenurkunde für Tapferkeit verliehen, und er erhielt die französische Staatsbürgerschaft. Als Arbeitsplatz soll er bei der Feuerwehr in Paris eingestellt werden. Ja, ist ja schön, dass man das so macht. Ne? Aber da habe ich dann hinterher auch gesehen, was sie da gemacht haben und so. Ne? Aber Leute, das ist mir unter die Haut gegangen. Und ich habe gedacht, eine oder zwei Sekunden zu spät und das Kind wäre abgestürzt. Und das habe ich mir jetzt notiert für das, was das bedeutet. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Dieses Kind wäre verloren gewesen. Und da kommt einer und greift das und rettet es über das Geländer. Und liebe Freunde, das muss uns neu deutlich werden. Das ist unser Gott. Unser Gott, der uns errettet und der uns zurechtgebracht hat. Und den bezeugen und verkündigen wir. Und zum Schluss möchte ich uns das einfach mitgeben und zum Überlegen und zum Beten auch. Eine Gemeinde hat auch nur eine Bedeutung, wenn sie eine Rettungsarche ist. Eine Gemeinde hat auch nur eine Bedeutung, wenn sie wirklich die Menschen sieht als Geliebte von Gott. Und wenn sie dieses kleine Wörtchen hier oder diese Wörtchen nimmt, nicht wahr? Auch er, dass man die Menschen ansieht. Du bist so verkorkst, wie es bei dir vielleicht sein mag. Du bist auch einer, der von Gott geliebt wird. Du sollst auch gerettet werden. Was immer in deinem Leben für Schrott ist, auch du, auch er. Und liebe Freunde, seht doch so eure Nachbarn an. Und als BFAler, nicht wahr, seht doch die Deutschen auch an, die in eurer Nachbarschaft wohnen. Sehen wir doch die Menschen so an, dass wir sagen, auch er braucht Jesus. Ich möchte mit einem Gebet schließen, lass uns aufstehen. Lieber Vater im Himmel, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, du allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Und wer sollte von deiner Liebe nicht reden? Du hast Abraham berufen, dein Volk Israel gegründet und den Messias gesandt und wir sollen versöhnt sein. Und wir sollen nicht mehr weiter in der Sünde leben. Wir hätten keine Ahnung, dass es dich gibt und dass ein Gott sich für uns interessiert und sich um uns kümmert, wenn du nicht gekommen wärst. Du hast damals Abraham berufen und zum Segen gesetzt für alle Völker der Erde. Und du bist aus der himmlischen Welt zu uns gekommen, hast dich bekannt gemacht durch deinen Sohn, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Du bist in Jesus zu einem Zachäus ins Haus gegangen, weil du ihn zurückholen wolltest. So suchst du auch uns alle. Alle, die sich verirrt haben und die abgeirrt sind, es lässt dir keine Ruhe, wenn wir nicht bei dir angekommen sind. Lieber Gott, du bist gekommen, um Menschen, die draußen sind, zu holen, hineinzuholen in deine Herrlichkeit. Und keiner ist dir gleichgültig. Alle sollen Kinder Gottes werden. Schenke uns ein ganz tiefes Verlangen in unser Herz, dich zu suchen und aufzunehmen und bei dir zu bleiben. Und die Menschen, Herr, auch mit deinen Augen anzusehen. Du kennst uns, Herr, du weißt, was wir nötig haben und brauchen. Schenke, dass dein Wort, das wir auch heute Morgen gehört haben, bei uns bleibt. Segne unser Land. Schenk du ein neues Suchen der Menschen nach den ewigen Werten, die nur du gibst. Segne die Gemeinde hier, den neuen Pastor und seine Familie. Und lass etwas ausgehen von einer ganz großen Liebe von hier, auch in unser Kandern hinein. Lieber Vater im Himmel, das alles und noch mehr bitten wir im Namen Jesu. To onoma tu Christu. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz.